SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer. Guten Morgen. Israels Armee rückt mit Bodentruppen weiter auf Gaza-Stadt vor. Dort sollen sich nach Militärangaben noch rund 600.000 Menschen befinden. Rund die Hälfte der Bewohner ist bereits den Evakuierungsaufrufen Israels gefolgt. Unser Korrespondent Julio Segador berichtet.
Bilder aus dem Gazastreifen zeigen langgezogene Schlangen an Fahrzeugen, Pferdekarren und von Menschen, die zu Fuß versuchen, aus Gazastadt zu gelangen. Ihr Ziel, das Flüchtlingslager Al-Mawasi, etwa 30 Kilometer weiter südlich. In einem Statement am Abend im Hauptquartier der Streitkräfte betonte Israels Ministerpräsident Netanyahu, die Ziele der israelischen Bodenoffensive in Gazastadt seien die Niederlage der Hamas und die Evakuierung der Bevölkerung. Er kündigte an, zusätzliche Routen zu öffnen, um eine schnellere Evakuierung der Bevölkerung des Gazastreifens zu ermöglichen. Ziel sei es, die Zivilbevölkerung von den, so wörtlich, Terroristen zu trennen, die das Militär angreifen wolle.
Mehr als 20 Hilfsorganisationen rufen zu einem Ende des Gazakriegs auf. Sie warnen, dass durch die Offensive tausende Menschenleben in Gefahr seien. Zu den Unterstützern der Initiative gehören unter anderem Save the Children und Ärzte ohne Grenzen. Die EU will wegen des Gazakriegs den Druck auf Israel erhöhen. Im Vorfeld der UN-Vollversammlung in New York sollen am Mittag konkrete Vorschläge für Sanktionen vorgelegt werden. Einzelheiten dazu von Markus Wolf.
Die Pläne der EU-Kommission sehen unter anderem vor, Teile des Handelsabkommens mit Israel auszusetzen. Das würde das Land hart treffen. Die EU ist mit etwa einem Drittel des gesamten Warenhandels Israels wichtigster Handelspartner. Ob der Vorschlag die nötige Unterstützung der EU-Mitgliedstaaten bekommt, ist allerdings unklar. Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte bereits eingeräumt, dass es schwierig werden dürfte, Mehrheiten dafür zu finden. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat deshalb zuletzt auch in Richtung Berlin appelliert, die Pläne zu unterstützen oder andere Druckmittel vorzuschlagen.
Der mutmaßliche Attentäter, der den rechtsnationalen US-Aktivisten Charlie Kirk erschossen haben soll, ist erstmals vor Gericht erschienen. Der 22-jährige Tyler Robinson hat sich bei der Anhörung aber nicht zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft geäußert. Sie hat ihn unter anderem wegen Mordes angeklagt. Aus Washington berichtet Carsten Kühntop.
Vor Journalisten sagte der zuständige Staatsanwalt in der Stadt Provo in Utah, er werde die Todesstrafe beantragen. Ausführlich stellte der Staatsanwalt wichtige Ermittlungsergebnisse vor. Dazu gehört eine Konversation, die Robinson mit seinem Mitbewohner via SMS hatte. In dieser Unterhaltung gesteht Robinson die Tat. Unter anderem textete er, er habe genug gehabt von dem Hass, den Charlie Kirk verbreitet habe. Laut dem Staatsanwalt waren es Robinsons Eltern, denen aufgefallen war, dass der Mann, den die veröffentlichten Fahndungsfotos zeigten, sehr ihrem Sohn ähnelte. Als sie diesen damit konfrontierten, willigte Robinson ein, sich der Polizei zu stellen. Seinen Eltern sagte er zur Begründung für die Tat, es habe zu viel Böses in Charlie Kirk gesteckt. Robinsons Mutter, so der Staatsanwalt, habe den Ermittlern berichtet, dass sich die politischen Ansichten ihres Sohnes im Laufe des vergangenen halben Jahres immer weiter nach links entwickelt hätten. Laut der Anklagebehörde gehören zu den Indizien auch Robinsons DNA-Spuren, die unter anderem an der Tatwaffe gefunden wurden.
Die chinesische Kurzvideoplattform TikTok darf in den USA erstmal weiter betrieben werden. Darauf haben sich die USA und China nach Angaben von US-Präsident Trump geeinigt. Das Weiße Haus hat zum vierten Mal die ursprünglich von Trump gesetzte Frist über eine Entscheidung verlängert, jetzt bis zum 16. Dezember. Der Plattform droht der Verkauf an eine Gruppe von US-Unternehmen. TikTok steht im Verdacht, Nutzerdaten an die chinesische Regierung weitergegeben zu haben. In der Slowakei haben am Abend tausende Menschen gegen die Regierung um Ministerpräsident Fico protestiert. In insgesamt 16 Städten gab es Proteste, unter anderem in der Hauptstadt Bratislava versammelten sich Demonstranten und kritisierten die angekündigten Sparmaßnahmen der Regierung. Das Land sei hoch verschuldet. Deshalb will Ministerpräsident Fico unter anderem die Beiträge für Kranken- und Sozialversicherung anheben und Steuererhöhungen für Besserverdiener durchsetzen. In vielen Regionen Baden-Württembergs gibt es weiterhin zu wenig Hausärzte. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung sind derzeit rund 1000 Sitze unbesetzt. Knut Bauer berichtet.
Besonders gravierend ist der Hausärztemangel laut Kassenärztlicher Vereinigung in den Bereichen Rottweil, Balingen und Backnang. Dort gäbe es nach dem aktuellen Bedarfsplan eine rechnerische Unterversorgung. Der Gemeindetag Baden-Württemberg berichtet auf SWR-Anfrage auch von Kommunen, in denen Hausarzttermine schwer zu bekommen seien, obwohl keine Unterversorgung vorliegt. Derzeit fehlen landesweit 1000 Hausärzte und in den kommenden Jahren droht eine Ruhestandswelle. Fast die Hälfte der 7000 niedergelassenen Ärzte sind älter als 60. Auch veränderte Arbeitszeitmodelle wirken sich auf die Versorgung aus. Rund ein Drittel der Hausärzte arbeiten als Angestellte, viermal so viele wie noch vor 15 Jahren.
Die Winzer in Rheinland-Pfalz sind bisher mit der Weinlese zufrieden. Noch hängen viele Trauben an den Rebstöcken, aber die Zwischenbilanz fällt positiv aus. Christian Bongers berichtet.
Die Trauben hätten fast durchweg eine gute Qualität, heißt es auch vom Deutschen Weininstitut. Gesunde Trauben und hohe Mostgewichte seien eine gute Voraussetzung für sehr gute und fruchtige Weine. Weil verschiedene Rebsorten fast zeitgleich reif gewesen seien, hätten einige Winzer in Rheinhessen und der Pfalz auch nachts noch weiter geerntet. Das feuchtwarme Wetter der vergangenen Tage hat bei einigen Trauben zu Fäule geführt. Zum Ende der Weinlese versuchen viele Winzer deshalb, die Trauben so schnell wie möglich zu ernten, bevor sich die Fäule ausbreitet. In den nächsten 1 bis 2 Wochen soll die Weinlese im Land dann abgeschlossen sein.
Wir kommen zum Fußball. Borussia Dortmund ist mit einem Remis in die neue Saison der Fußball Champions League gestartet. Der BVB trennte sich am Abend von Juventus Turin mit 4:4 und das, obwohl der Bundesligist bis zur Nachspielzeit mit 2 Toren Vorsprung führte. Aus Turin berichtet Sportreporter Burkhard Hupe.
Dortmund ging in Führung durch Adeyemi, ging in Führung durch Metscher mit 2:1, ging in Führung durch Kauto mit 3:2, Benzebaini per Handelfmeter auf 4:2, 6 Minuten Nachspielzeit. Fast alle dachten, das war's, aber nicht die Spieler von Juventus Turin. Vlahovic stemmte sich dagegen, 2. Treffer an diesem Abend zum 3:4. Und in der 6. Minute der Nachspielzeit, Flanke Vlahovic, Kopfball Kelly, am Ende 4:4 und die Dortmunder schleichen wie Verlierer vom Platz.
Heute startet dann auch der FC Bayern in die Königsklasse. Zu Hause geht's gegen den FC Chelsea. Bayern-Trainer Kompany hat ein klares Ziel ausgegeben.
Wir möchten die Champions League gewinnen. In meiner Vorstellung kann keine Bayern-Spieler oder Trainer weniger als Ziel haben. Und dann ist die Realität, dass wir mit die beste Mannschaft Europas sind und den Traum bleibt.
Anpfiff in München ist um 21 Uhr.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist's wechselhaft mit dichten Wolken und etwas Sonne in Rheinland-Pfalz und im Norden Baden-Württembergs kann's vereinzelt auch mal etwas regnen. Die Temperaturen erreichen heute maximal 14 bis 22 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Scrollen verboten. Wie schützt man Kinder vor Social-Media-Sucht? Das ist unsere Serie diese Woche hier in SWR aktuell. Wie groß das Problem ist, zeigt unter anderem eine Studie der Krankenkasse DAK aus dem vergangenen Jahr. Bei rund einem Viertel aller 10- bis 17-Jährigen ist die Social-Media-Nutzung riskant oder schon pathologisch. Wir erleben das die Mediziner in ihren Praxen. Darüber habe ich mit dem Kinder- und Jugendarzt Dr. Stefan Buchner gesprochen. Er hat eine Praxis in Mainz-Gonsenheim und ist auch Mitglied im Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Herr Buchner, wenn Sie Kinder und Jugendliche beobachten, die zu Ihnen kommen, wie wirkt sich's aus, wenn die täglich 8 bis 10 Stunden am Handy hängen?
Ja, das fällt in der Regel bei älteren Kindern durch nachlassende Schulleistungen zum Beispiel auf, durch soziale Probleme, Kontaktschwierigkeiten, weil sie finden einfach keine Freunde mehr, mit denen sie sich treffen können, weil alle hängen hinterm Handy.
Wie viele besorgte Eltern kommen denn mit ihren Kindern zu Ihnen in die Praxis und sagen, was soll ich machen, damit mein Sohn oder meine Tochter nicht so viel am Handy hängt?
Es sind eigentlich viel zu wenige, die sich bereits Gedanken über das Thema machen. Und Eltern sind ja auch sozusagen die schlechten Vorbilder für die Jugendlichen, weil sie selbst viel zu viel aus meiner Sicht am Handy oder im Internet Zeit verbringen. Oft kommen die Eltern wegen Schulschwierigkeiten und dann muss man sie erstmal auf die Idee bringen, es könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass ihr Sohn oder ihre Tochter jeden Nachmittag eben 5 Stunden am Handy verbringt, statt sich mit Schularbeiten zu beschäftigen.
Was sind denn Anzeichen, auf die Eltern achten können, nachmittags zum Beispiel, wenn die Kinder von der Schule heimkommen, wo sich andeutet, da könnte ein Problem sein?
Ja, eigentlich wie bei uns Erwachsenen und bei den Eltern selbst ja auch. Wenn man mit den Gedanken immer bei dem kleinen Gerät ist, ständig nachgucken muss, ob neue Nachrichten kommen. Also wenn das Handy so der ständige Begleiter ist, der gar nicht mehr weggelegt wird, wenn auch beim Essen vielleicht versucht wird, darauf zu schauen, das sind Hinweise, eben, dass der Mediengebrauch zumindest nicht gesundheitsfördernd ist.
Wenn die Eltern dann mit ihren Kindern zu Ihnen in die Praxis kommen, was können Sie medizinisch tun, um denen zu helfen, aus dieser Sucht rauszukommen?
Also wir können auf jeden Fall erstmal beraten und die Eltern auf die Problematik aufmerksam machen. Wir können den Jugendlichen erklären, dass man sich eben auch gewisse Vorgaben bezüglich der Nutzungszeit machen sollte, dass man abends nicht mehr zu lange am Handy spielt, weil das führt eben auch zu Schlafstörungen und die Kinder sind am nächsten Morgen unausgeschlafen. Und dass es eben auch wichtig ist, sich zu bewegen, zu lesen oder vielleicht andere Hobbys auszuüben, außer digitale Hobbys.
Was sagt da Ihre Erfahrung? Reicht das dann bei vielen Betroffenen, wenn Sie sie erstmal aufklären oder brauchen viele vielleicht auch eine Überweisung zum Psychologen, um eine Verhaltenstherapie zu machen?
Das ist leider tatsächlich in den letzten Jahren stark angestiegen. Die Zahl der Überweisungen an sozialpädiatrische Zentren oder an Kinder- und Jugendpsychiater, da gibt es inzwischen viel längere Wartezeiten als noch vor 3-4 Jahren. Und das zeigt ja schon, dass eben da der Bedarf da ist.
Das heißt, das wäre auch ein Thema, was die Politik vielleicht auch auf dem Schirm haben müsste, um dort das Angebot in den sozialpsychologischen Zentren auszubauen in den kommenden Jahren?
Naja, besser ist immer Vorbeugung. Also ich würde mir vielleicht staatliche Maßnahmen zur Aufklärung über die Gefahren durch soziale Medien wünschen. Weil, wie gesagt, vielen sind die Gefahren nicht bewusst. Heutzutage fangen ja auch schon Grundschulkinder an, sich intensiv mit dem Handy zu beschäftigen. Und verlieren viel an Zeit, die sie sonst für ihre Entwicklung, ihre motorische und sprachliche Entwicklung haben. Also Vorbeugung wäre sehr wichtig, Aufklärung und vielleicht auch gesetzliche Regelungen, so wie Handyverbot in den Schulen oder Smart-Media-Verbot bis zu einer gewissen Altersgrenze.
Sagt der Kinder- und Jugendarzt Stefan Buchner. Er betreibt eine Praxis in Mainz-Gonsenheim. Morgen spreche ich in unserer Serie dann mit einer Fachjournalistin von Heise Online darüber, wie Kinder und Jugendliche trotz aller Gefahren auch von Social Media profitieren können.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Im Bundestag steht heute der Höhepunkt der Haushaltswoche an. Am Vormittag diskutieren die Abgeordneten über den Etat des Bundeskanzleramts in der sogenannten Generaldebatte. Bundeskanzler Merz wird dabei seine Politik verteidigen und sich einen Schlagabtausch mit den Spitzen der Oppositionsfraktionen liefern. Traditionell geht's da verbal hart zur Sache. Im Anschluss sind dann unter anderem die Etats des Außen- und des Entwicklungsministeriums dran. Geplant sind Einsparungen in Bereichen der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe. Hilfsorganisationen warnen vor den Plänen und kritisieren sie. Einzelheiten von Eva Zofko.
Die dramatischen Kürzungen passten in keiner Weise zur Weltlage, heißt es von der Caritas International. Seit 3 Jahren seien Millionen Menschen vor Kriegen auf der Flucht. Es sei kaum möglich, auf die Not der Menschen adäquat zu reagieren. Besonders, weil in vielen Regionen durch die Kürzungen 1/3 der humanitären Helfer entlassen werden müsste. Save the Children hält die Pläne für unverhältnismäßig. Die Kürzungen machten über Jahre hart erarbeitete Fortschritte zunichte, heißt es. Das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt erklärte, man lasse keinen verhungern. Punkt.
Während der Bundestag über den Haushalt diskutiert, gibt es im politischen Berlin auch noch deutlich schönere Termine. Auf Schloss Bellevue zum Beispiel bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, weiß unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal im Kino? Ist das bei Ihnen auch schon wieder viel zu lange her? Dabei hat das ja schon was. Der Geruch von Popcorn, diese weichen Sessel, die 90er-Jahre-Werbung. Jetzt, wo es wieder kälter und früh dunkel wird, wäre das ja die ideale Zeit. Hat sich wohl auch Frank-Walter Steinmeier gedacht. Als Bundespräsident muss er aber gar nicht los ins nächste Lichtspielhaus. Er holt sich das Kino einfach ins Büro, also ins Schloss Bellevue. Genauer gesagt, die Kinomacher. Doris Dörri zum Beispiel, die Regisseurin von Männer- und Kirschblüten-Hanami. Und Wim Wenders, eine Kinolegende, der jüngst auch für einen Oscar nominiert war. Außerdem Ilka Czatak und Maria Schrader. Sie sprechen heute Abend neben Kinobetreibern von nebenan über die Herausforderungen fürs Kino in Zeiten von Netflix und Prime. Was natürlich ein bisschen skurril ist an einem Abend, an dem sich der Bundespräsident in seinem Schloss praktisch sein ganz privates Kino schafft. Ich stelle mir vor, wie Frank-Walter Steinmeier heute Abend in einem sehr bequemen, samtig waldgrünen Sessel sitzt, mit einem Becher Popcorn in der Hand. Bleibt nur eine Frage: süß oder salzig?
Lissy Kaufmann über das Kinotreffen in Schloss Bellevue. Von Berlin jetzt ins Vereinigte Königreich. US-Präsident Trump beginnt heute seinen mehrtägigen Staatsbesuch in Großbritannien. Trump landete bereits am Abend, heute startet das offizielle Programm. Er ist der erste US-Präsident, dem die Ehre eines Staatsbesuchs in Großbritannien zum zweiten Mal zuteil wird. Aus London berichtet Christoph Brössel.
Gegen 13 Uhr wird das Präsidentenpaar von Prinz William und Prinzessin Kate auf Schloss Windsor empfangen. Sie stehen für die Zukunft der Monarchie. Es folgt eine Kutschfahrt, die zeremonielle Begrüßung und der Besuch der Grabstätte von Queen Elizabeth. Am Abend findet dann auf Schloss Windsor das Staatsbankett statt. Morgen trifft Präsident Trump den britischen Premier Starmer. Mögliche Themen: Ukraine, NATO, Gaza und Wirtschaft. Trump reist mit zahlreichen Wirtschaftsvertretern an. Zum Auftakt des Staatsbesuchs verkündete der Google-Mutterkonzern Alphabet, knapp 6 Milliarden Euro im Vereinigten Königreich zu investieren. Auch auf der Agenda Zölle. Großbritannien hofft noch immer, um Abgaben auf Stahl- und Aluminiumexporte drumherum zu kommen. Heikel sind die Gespräche im Bereich Außenpolitik, denn hier gibt es zahlreiche Differenzen. Trump hatte die NATO-Partner immer wieder aufgefordert, mehr Geld für Verteidigung auszugeben und auch die Solidarität im Bündnis in Frage gestellt. Keir Starmer könnte auch die Sicherheit der Ukraine ansprechen. Ohne US-amerikanische Garantien kann ein mögliches Friedensabkommen kaum abgesichert werden. Nicht ganz einfach ist das Thema Gaza. Die britische Regierung hat angekündigt, die Anerkennung eines palästinensischen Staates zu unterstützen, was die USA ablehnen.
In Mannheim beginnt heute ein Kongress der Deutschen Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie, kurz DGTI. Dabei geht es unter anderem um die Versorgung mit Blutkonserven bei Naturkatastrophen und Krisen. Mediziner schlagen Alarm, Deutschland sei nicht ausreichend vorbereitet. Einzelheiten von SWR-Reporter Leonard Stern.
Schon kleine Krisen könnten das Gesundheitssystem lahmlegen, warnen Experten anlässlich des Mannheimer Kongresses. Im Ernstfall gäbe es zu wenig freie Intensivbetten und nicht genügend Blutkonserven. Dabei entscheidet das bei Naturkatastrophen oder Terroranschlägen über Leben und Tod. Intensivmediziner Gernot Marx fordert deshalb unter anderem klare Einsatz- und Notfallpläne. Dafür müsste aber auch regelmäßig trainiert werden, dass im Ernstfall alles klar geht. Außerdem sollte digital erfasst werden, wie viele freie Krankenhausbetten es im Land gibt.
An der Mainzer Universitätsmedizin geht heute ein neuer Hybrid-OP-Saal an den Start. Dort sollen die Teams aus verschiedenen medizinischen Fachbereichen enger zusammenarbeiten. SWR-Reporterin Tiada Huchtkötter berichtet.
Dabei geht es unter anderem um die Bereiche Kardiologie, Gefäßchirurgie und Radiologie. In den vergangenen 9 Monaten wurde der Hybrid-OP so gebaut, dass er eine noch bessere Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen ermöglicht, so die Unimedizin. Dazu gehöre auch das Arbeiten mit einer neuen medizinischen High-End-Anlage. Dieses Gerät macht hochauflösende Bilder und kann so zum Beispiel Blutgefäße im Detail darstellen. So können Krankheiten wie Gefäßverengungen noch besser erkannt werden, was wiederum durch die enge Zusammenarbeit der Fachbereiche schnellere und auch minimalinvasivere Eingriffe möglich macht.
Wir bleiben in Mainz. Der Gerichtsstreit zwischen Fußball-Bundesligist Mainz 05 und seinem ehemaligen Spieler Anwar El Ghazi geht heute in die nächste Instanz. Nach dem Arbeitsgericht Mainz muss jetzt das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz über die fristlose Kündigung entscheiden. Mehr von SWR-Reporter Alexander Dietz.
Das Arbeitsgericht Mainz hatte im letzten Jahr die Kündigung für unwirksam erklärt. Sie sei nicht fristgerecht ausgesprochen worden und die Äußerungen von El Ghazi seien teilweise von der Meinungsfreiheit gedeckt gewesen. Konkret geht es bei dem Streit um anti-israelische Posts in den sozialen Medien, die El Ghazi nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel geteilt hatte. Das Arbeitsgericht Mainz sprach dem Offensivspieler Gehaltszahlungen von rund 1,5 Millionen Euro zu. Mainz 05 legte gegen die Entscheidung aber Berufung ein.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.